Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home Folge Nummer 73, unser Velo Race Welter Spezial Numero 1, 2, 3, Quadro. Sie?
Hi, mega, ja.
Mega, was?
Mega gut, dass wir so lange durchgehalten haben, also jetzt mal so als Zwischeneinruf.
Wie als mega durchgehalten, was?
Über ein Jahr, 73. Folge. 73.
So.
73 war ja immer so die Rücknummer von meinem großen Handballidol Stefan Kretschmer. Und da bin ich jetzt auch am Wochenende beim Tag des Handballs unterwegs. Von daher fiel mir das gerade nur so ein.
Was dir so alles einfällt, was mir bei der 73 einfällt, sage ich besser nicht. So. Vuelta Spezialnummer Quadro, like that. Ruhetag haken wir ab, oder? War eigentlich nichts Aufregendes, was es zu erwähnen gibt.
Ruhetag? Nee, Ruhetag.
Lass mal raus. Gibt genug Aufregendes, was wir heute zu diskutieren haben. Zeitfahren, Toni Martin, es gibt ein Zeitfahren und Toni Martin gewinnt. So könnte man ja die letzten Grand Tour Zeitfahren, wo er mit am Start war, fast alle nennen, oder? Also.
Ja, die letzten 6 in Folge hat er wohl gewonnen. Es war diesmal knapper, als man vielleicht hätte vermuten können. Klar, es war ein Anstieg mittendrin dabei, wie es ja für eine Vuelta in den letzten Jahren so ein Stück weit üblich geworden ist. Mhm. Die Straßenverhältnisse wurden im Nachhinein doch dann kritisiert. Es waren wohl sehr enge Straßen, teilweise mit vielen Richtungswechseln. Also seine absolute Zeitfahrstärke konnte er wahrscheinlich nicht so ausspielen.
Aber das ist auch bei der Vuelta nicht unüblich, dass das Zeitfahren nicht so, ne, gerade 40 Kilometer aus, sondern das ist eher technisch und relativ bergig für ein Zeitfahren zu. Oder dort geht's öfters so zu.
Ja, also man hat schon das öfter mal so den Eindruck, ja gut, da werden wahrscheinlich so die Qualitäten oder die Fähigkeiten der eigenen Fahrernationalität so ein Stück weit versucht zu bevorzugen. Mhm. Gerade wenn man dann an so Fahrer denkt, wie ja auch Valverde, auch in Rodriguez vielleicht noch in extremerer Form, die dann doch vielleicht bei einem flachen Kurs auf breiter Straße dann doch so ein paar Minuten verlieren könnten. Mhm. Dem will man halt einfach vorbeugen. Also man will da doch zusehen, dass zwar Zeitfahrkilometer im Kurs sind, aber dass das Zeitfahren noch nicht die Rundfahrt vorentscheidet, wie man es vielleicht bei anderen Rundfahrten schon so gekannt hat, dass dann plötzlich vielleicht bei einer Tour plötzlich zwei Sky-Fahrer 2-3 Minuten vor dem Rest liegen und quasi die Spannung weg ist. Also man kann schon sagen, das Zeitfahren, der beste Zeitfahrer der Welt hat gewonnen. Von daher kann man nicht sagen, das Zeitfahren war unfair. Mhm. Aber natürlich hat man geschaut, dass die eigenen Interessen und eigenen Fahrer da doch so ein bisschen.
Was mich am meisten gewundert hat, oder als ich hinterher mir das Tableau angeschaut habe, Froome scheint nicht so gut drauf zu sein, wie ich mir es mir vielleicht erhofft und viele andere gedacht haben. Zeitfahren in Anführungszeichen nur Platz 10. Ich hätte vorher gesagt, wenn Froome kommt rein mit 1,30 auf Toni Martin, absolut normal, absolut nichts Außergewöhnliches. Das ist ein Zeitfahren, oder ein Toni Martin als Zeitfahrweltmeister fährt so viel raus auf Froome. Aber dass du mit einem Abstand von 1,32 nur Zehnter wirst, war dann schon verblüffend. Und vor allen Dingen auch, wer davor alles war.
Ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren. Also man hat schon auf der letzten Bergetappe hat man schon gesehen, so ein Froome ist vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Formhöhepunkt, den er vielleicht zur Tour hin angestrebt hatte. Das auf keinen Fall. Also er hat da ja schon auf die Gruppe Contador, Rodriguez, Quintana schon 20, 25 Sekunden etwa eingebüßt. Also man konnte schon sehen, die absolute Überform hat er nicht. Und was er dann im Nachhinein noch zu Protokoll gegeben hat, war einfach, er hat versucht, sehr, sehr schnell anzugehen und hat das dann später bereut. Also ist wohl zu schnell angegangen und hat dann dafür später zahlen müssen. Also vor allem der erste Streckenabschnitt ging ja dann doch so ein Stück weit nach oben. Hinten raus konnte man dann noch hinab wirklich powern, aber wenn man da halt nach oben hin schon die Kräfte verpulvert hat, sieht es dann halt schlecht aus. Woran ich Kritik üben will, und das muss ich sowohl an der Vuelta Direktion als auch an der Bildführung und allem, also was damit zu tun hatte, also mag sein, dass das jetzt ein schöner Startort war mit dieser Klosterkapelle oder was es da auch immer gewesen sein mag, Aber es kann doch nicht sein, dass man die erste Minute lang die Fahrer dabei nur begleitet, wie sie da irgendwie im Labyrinth da irgendwie so diesen Weg herausfinden aus diesem Wirrwarr von verschiedenen Gärten und Mauern und noch, also die fuhren ja nahezu eine Minute, bis sie da überhaupt erstmal draußen waren. Also ja. Noch dazu die Bildführung, also katastrophal. Also als Eurosport um 16 Uhr draufging, ging's, man hat wirklich Fahrer für Fahrer nur beim Start oder nur beim Ziel gesehen und das. Mhm.
Aber und das sind halt die vorproduzierten oder die produzierten Bilder von den Spaniern, ne? Da kann ja jetzt Eurosport nur am Rande was.
Ja, ja, klar, da möchte ich auch gar keine Kritik an Eurosport üben, aber
genau, der spanische Fernsehen
hast du halt gesehen.
Produziert halt Müll da. Das ist mir das ich finde in der Vergangenheit vor allen Dingen gab es öfter auch halt immer Kritik daran, es sind nur Autobahnen, die da fahren, also breite Straßen, werden keine schönen Bilder produziert und so weiter. Vielleicht hat man das jetzt versucht, mal ein bisschen aufzugreifen und schöne Bilder zu produzieren, aber dafür die Fahrer vergessen, ne? Also das, diesen Mittelweg zu finden oder so, ist halt schwierig, aber man sieht ja in, vor allen Dingen bei der Tour de France hat man es ja gesehen, was für Bilder produziert werden können. Ne? Und da sind die Spanier einfach ein bisschen hinten dran. So, ja, so schön die Rundfahrt, so schön und interessant sie sein mag. Nachholbedarf ist da bei den Herrschaften.
Also ja, nun war das natürlich auch ein Zeitfahren von Punkt A zu Punkt B. Ergo ist so die Möglichkeit, dass man wirklich sagen kann, okay, man schickt jetzt bei jedem zweiten Fahrer ein Kameramotorrad mit und das steht dann quasi nach einer Runde wieder am Startpunkt. Mhm. Die Möglichkeit ist dann halt nur begrenzt gegeben. Also ich hatte dann schon den Eindruck, dass man sich dann auf die letzten paar Fahrer oder auf die besten der Gesamtwertung dann konzentriert hat. Da gab es dann Bilder. Allerdings.
Aber das ist doch meistens so, oder? Wenn ich mich an die letzten Jahre erinnere, war es doch eher die Ausnahme, dass es von Punkt A zu Punkt A wieder zurückging, also kreisförmig. Zumindest bei den Grand Touren mag ich mich täuschen, aber ich habe das so als in Anführungszeichen eher normal im Blick.
Es kann sein, dass es dann doch eher so die Ausnahme ist. Allerdings habe ich dann zumindest in Erinnerung, dass es dann oftmals dann doch eher so ist, dass dann vielleicht mehr Kameramotorräder zur Verfügung stehen oder.
Ja, der Sprit ist teurer geworden in Spanien.
Also die erste Rennstunde sah man da wirklich nur Start- und Zielbilder und dazwischen mal so ein, zwei Bilder von dem Jürgen van den Broek und von dem Cadel Evans, die jetzt wirklich in der Gesamtwertung sowas von null noch eine Rolle spielen. Also wo ich mir dann denke, zeig doch dann lieber so einen Jérôme Coppel, der zu dem Zeitpunkt dann noch die Führung an der ersten Zwischenzeit hatte, zeig doch den mal. Hm. Aber da war man dann irgendwie nicht flexibel.
Immerhin, Evans ist am Ende Sechster geworden. Der spanische Zeitfahrer-Weltmeister Valverde ist Achter, hat da seinen spanischen Konkurrenten Contador vor sich gelassen. Contador so ein bisschen der Gewinner des Zeitfahrens. Er hat da wieder ein paar Sekunden rausgeholt und zwischen sich und die anderen gebracht, hat halt auf Valverde 21 Sekunden rausgefahren. Quintana hat sich hingelegt, kommen wir später dann auch nochmal wahrscheinlich zu, hat 3 Minuten, glaube ich, so ungefähr sich gefangen. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich dann auch, naja, das macht es ja jetzt entweder sehr spannend oder überhaupt nicht spannend. Je nachdem, wie gut oder wie, du hattest immer gesagt, ja, der wird am Ende der Rundfahrt wird er nochmal stärker, der wird zum Ende hin immer besser bei den nicht Hochgebirgs, aber schwierigen Bergetappen. Wird ja richtig gut und da zu dem Zeitpunkt hatte ich halt das Vertrauen, okay, der Chris hat gesagt, der wird am Ende gut, das heißt, besser jetzt ein bisschen Rückstand, dann wird es am Ende spannender. So mein Gedanke, als ich von dir hörte, oh, Quintana gestürzt, 3 Minuten sich eingefangen.
Genau, also Quintana hat sich auch wirklich so, ja, die Tour ist ja nicht gefahren, Burgos-Rundfahrt schon gewonnen, allerdings noch gegen nicht so ganz starke Konkurrenz und man hat es ja schon gesehen, also erste Bergankunft La Zubia hat er noch den 5. Platz belegt, einige Sekunden verloren. Dann jetzt bei der 2. Bergankunft zumindest schon mal mit Rodriguez und Contador in der Spitzengruppe der Gesamtklassements-Aspiranten angekommen. Und dann kam eben dieses Zeitfahren. Er war wirklich bei der ersten Zwischenzeit nicht ganz weit weg von den Führenden. Mhm. Also man hätte von ausgehen können, also zumindest er hält den Abstand oder den Verlust, den zeitlichen Verlust im Rahmen. Mhm. Doch dann ging es dann in die Abfahrt. Also man muss dazu sagen, es war keine ganz steile Abfahrt. Also der größte Teil von dieser Abfahrt, den konnte man wirklich auf dem großen Platz richtig so dicke Mühle runtertreten. Mhm. Also deshalb hat auch ein Toni Martin im Verlauf dieses Zeitfahrens vom höchsten Punkt ab kontinuierlich auf andere Fahrer gut gemacht. Mhm. Einfach dicke Mühle. Aber so ein Quintana, der war dann wohl so ein bisschen unzufrieden oder hat sich nicht so ganz gut gefühlt mit seinem rechten Schuh. Also da hat irgendwas nicht ganz so gepasst, ob der Klettverschluss nicht so ganz fest saß. Er hat da so ein bisschen rumhantiert und dann ging es in der Rechtskurve noch in einem steileren Abschnitt der Abfahrt. Und dann hat er wohl eine Kurve nicht so ganz gut angesteuert, musste dann nochmal nachsteuern, aber es hat nicht mehr ganz gereicht und dann hat er sich dann so an der Leitplanke so ein bisschen aufgehangen. Das Rad ging dann so ein Stück weit in diesen Schotter noch rein und dann hat es ihn überschlagen. Sattel ist abgebrochen, also war doch eine ordentliche Wucht dahinter und er lag dann erstmal auf der Straße.
Typische Strecksekunde, ne? Also der Moment, wo er dem sportlichen Leiter hinten im Auto dann die Muffe geht.
Absolut, also vor allem mir ging die Muffe.
Dir?
Also als ich dann definitiv, Carsten Miegels, Eurosport-Kommentator, das sagt dann plötzlich, ui, da liegt Valverde auf der Straße, oh Gott. Also Adrenalin schießt mir durch den ganzen Körper, also mehr als ich produziere, beziehungsweise aufnehmen kann.
Und mehr Adrenalin fließt durch den Körper, als ich produzieren kann. Ich muss an Pulp Fiction denken.
Und ich schaue da nochmal genau hin. Mensch, das ist doch kein weißes Trikot. Man muss dazu sagen, Valverde damals oder gestern wie heute auch in der Kombinationswertung vorne. Okay, das ist doch kein weißes Trikot. Dann sehe ich plötzlich, okay, das ist Quintana.
Puh, alles gut.
Nein. Also so unfair möchte ich mich jetzt nicht darstellen. Er hat eine Weile gebraucht, bis er sich wieder hingestellt hat und es sah im ersten Moment auch mal nicht so gut aus. Hat dann aber 2 Minuten gebraucht, dann hat er sich nochmal aufs Rad gesetzt, ist zu Ende gefahren. Man hat zwar noch so ein paar Sturzverletzungen hat man ihm angesehen, aber er hat es dann doch noch mit Ach und Krach ins Ziel geschafft, mit, ich sag mal, keiner desaströsen Zeit.
Vor allen Dingen, also so wie der Unfall jetzt beschrieben wurde, hätte ich jetzt auch erstmal gedacht, dass das in drei Minuten wieder auf dem Rad sitzt. Es ist ja nicht nur der Sturz, man muss auch erstmal die Geschwindigkeit wieder aufnehmen, selbst wenn es leicht bergab geht. Da sind 3 Minuten, finde ich, relativ wenig, die er da verloren hat für diese ganze Aktion. Und vor allen Dingen gesehen auf eine Gesamtdistanz von, also der schnellste war 47 Minuten, da waren noch einige Vögel noch dahinter, teilweise, die jetzt natürlich dann, Gerald Ciulek zum Beispiel, fährt so ein Ding nicht auf Anschlag. Klar, und Degenkolb auch nicht, die alle so zwischen 7 und 9 Minuten eingefangen haben. Deswegen, also ich finde, diese 3 Minuten waren schon relativ wenig. Als ich hinterher den Sturz gesehen habe, andersrum, als ich von dir gehört habe, er ist gestürzt, der ist schlimm, 3 Minuten, dachte ich schon, und den Sturz dann gesehen habe, dachte ich, der Chris hat sich da vertan, der Typ kann nicht so abfliegen und dann nur 3 Minuten verlieren. Umso bedauerlicher, zu was er in der zu leisten entstanden gewesen wäre, wenn er durchgekommen wäre. Weil er scheint ja offensichtlich dann in einer guten Verfassung gewesen zu sein, wenn er trotz dieses Sturzes nur 3 Minuten verliert.
Ja, also er hat gut, es war ein bisschen mehr als 3 Minuten, also 3 Minuten jetzt auch die Gesamtklassements ausbrannt. Also er lag danach der Etappe quasi 3:25 hinter dem neuen roten Trikot, hinter unserem sehr geschätzten Alberto Contador.
Ja.
Aber ja, man muss froh sein, dass es ihn nicht über diese Planke hinweggelegt hat, weil dann ging es da doch noch ein paar Meter weiter runter und der Untergrund war jetzt nicht der beste, sage ich mal.
Ja, nee, das möchten wir uns gar nicht, sowas möchte ich mir nicht ausmalen.
Also wenn ich dazwischen haken darf, weiterer Fahrer, der Kritik am Untergrund jetzt nicht mal unbedingt neben der Strecke, sondern an der Strecke geübt hat, das war dann der Fabian Cancellara, der kam ins Ziel. Ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass er einige Sekunden hinter Toni Martin dann am Ende war, aber der hat dann doch vehement Kritik geübt, ja, dass man so eine Strecke eigentlich den Fahrern nicht zumuten kann. Also es sei wohl sehr staubig gewesen, enge Straßen, also hin und her, hoch und runter, wohl vielleicht einer Grand Tour nicht würdig. Ich gebe ihm zu einem gewissen Teil recht, was das Ganze dann natürlich ein bisschen ad absurdum führt. Es ist dann die Tatsache, dass ihm dann noch im Nachhinein ein paar Sekunden abgezogen wurden von seiner Zeit, beziehungsweise hinzugefügt wurden, weil er wohl mit seinem Teamkollegen da zusammen, da irgendwie mit Jaroslav Popovic da so ein bisschen Windschattenfahren hin und her verübt hat. Also das.
Hat er direkt die Quittung gekriegt. Wer meckert, der kriegt Zeitstrafe. So ist das in Spanien.
Ja, gut, es wie gesagt, es gab keine Bilder. Ich kenne jetzt keine Bilder davon, aber ich kann mir durchaus vorstellen, also wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, Mensch, ich fahre jetzt einen Zeitstand, vielleicht kann ich das sogar gewinnen. Vor mir ist ein Teamkollege, weit und breit kein Kameramotorrad. Hey, da wäre ich doch blöd, wenn ich es nicht ausnutzen würde.
Doch. Das ist doch eine Frage der Ehre. Das ist ja, ob du jetzt dobst oder Windschatten mitfährst, beides ist Beschiss.
Na gut, andere
Fahrer. Dann würdest du mit dem gleichen Argument würdest doch sagen, ich würde auch dopen, wenn ich nicht erwischt werden würde.
Das sehe ich ein bisschen anders. Also andere Fahrer profitieren dann vielleicht eher vom Kameramotorrad, das direkt vor ihnen rumfährt.
Ja, aber du kennst ja den berühmten Spruch, es gibt kein Recht im Unrecht. Wer bescheißt, bescheißt. Und ob die 10 andere auch bescheißen, ist egal. Beschiss ist Beschiss.
Wo fängt Beschiss an bei hinter jemandem herfahren?
Der Verstoß gegen die Regeln ist der Beschiss. Wenn in der Regel steht, du musst mindestens, also ich kenne es nur vom Triathlon, da muss man, glaube ich, mindestens nach hinten 10 Meter Abstand, 15 Meter, keine Ahnung, man muss x Meter Abstand halten zu seinem Vorgänger, zu seinem Vorfahrer. Ob das jetzt ein Mannschaftskollege ist oder ein fremder Fahrer, egal. Ansonsten muss man versetzt fahren.
Ja, okay, also, dann müsste man Cadel Evans quasi auch bestrafen.
Ja, klar, ja, klar, ja, klar.
Sehr nah rangefahren ist an einen, den er überholt hat. Da ging es zwar nur um 1-2 Sekunden, die er hinten dran fuhr.
Aber ja, genau. Genau, und das ist halt der Punkt, wo wir nicht entscheiden können, weißt du, wie lange war das, ne? Also das ist halt, diese Diskussion ist dann auch schwierig. Aber ich sag halt nur, wenn er bewusst den Windschatten über einen längeren Zeitraum ausgenutzt hat, dann ist es Beschiss. Ne? Und dann gehört er auch bestraft. Natürlich kann ich nachvollziehen, wenn man dann böse ist, wenn man weiß, dass es andere en masse auch gemacht haben, aber es ändert ja nichts an dem eigenen Vergehen. Ne? Also, nee. Da musste Herr Cancellara, also schade, dass man halt nicht die Bilder sieht oder dass man es nicht weiß, aber ich denke, wenn er der Einzige ist, der bestraft wurde bei dem Zeitfahren und alle anderen, niemand anders eine Strafe gekriegt hat, aber mehrere anderen das auch so gemacht haben, dann ist das natürlich auch Unrecht, ne? Dann müssen alle bestraft werden. Aber zu sagen, okay, die anderen werden nicht bestraft, deswegen ist das, was ich gemacht habe, weniger schlimm, das finde ich auch so ein bisschen, boah. Fischi.
Auf jeden Fall der große Gewinner des Zeitfahrens, was den Gesamtklassements-Aspekt angeht. Ganz klar Rigoberto Urán. Mhm. Wurde dann durch die Zurücksetzung von Fabian Cancellara sogar Zweiter des Zeitfahrens und hat sich dann auf Position 3 vorgeschoben. Mhm. Definitiv eine gute Position. Dahinter
absolut.
Gewinner Anacona, der die Etappe davor gewonnen hatte, knapp am roten Trikot vorbeigeschrammt ist, hat es immerhin als, ich glaube, 13 oder 14er ins Ziel geschafft. Hätte ich ihm auch nicht zugetraut, von daher hat das.
Nee, wir hatten beide gesagt, das ist so ein One-Hit-Wonder, hätte man in der Musik gesagt, vielleicht nicht, aber dass dieser eine Tagessieg nicht unbedingt ganz seinen Leistungsstand widerspiegelt. Also deswegen war das schon eine Überraschung. In der Gesamtwertung hatte sich ja dann eigentlich, Contador vorher, weil Valverde, Quintana dann so ein bisschen runtergefallen natürlich. Ansonsten Urán weiten Sprung nach vorne gemacht.
Froome hat verloren.
Froome verloren.
Wie gesagt, übernommen, aber der hat dann in der Abfahrt, der hatte auch ein bisschen Probleme, die Linie zu halten. Also er hat in einer Kurve zumindest so ein bisschen Glück gehabt, dass es gerade noch aufging, sonst hätte es ihn da auch runtergelegt über die Planke. Mhm. Und wenn da einmal so eine Situation hast, ich glaube, dann bist du so ein bisschen eingeschüchtert und dann gibst du vielleicht auch nicht mehr so voll, wenn du
so, hallo?
Eingeschränkt.
Okay, da bist du wieder. War kurz weg. Ja, das Zeitfahren war absolviert, die Karten neu gemischt so ein bisschen und dann haben wir uns auf heute gefreut. Ja, und dann kam es ganz anders, als man dachte. Oder nicht ganz anders, als man dachte, aber man mit dem, was dann heute so alles passierte oder ja, mit den großen Ereignissen des heutigen Tags, konnte man dann so in der Form nicht rechnen. Wir sind ja gestern noch davon ausgegangen, okay, diesen Sturz hat Quintana jetzt gut verdaut, gut verpackt, kein Problem. Aber das war anders. Beziehungsweise es wurde nicht besser.
Genau, also das Rennen war 20 Kilometer alt. Also man muss dazu sagen, heute gut wieder Bergankunft. Ansonsten relativ leicht, also einige haben damit spekuliert, dass man heute vielleicht wieder eine Gruppe gehen lassen würde. Dementsprechend war das Tempo in der Anfangsphase sehr hoch. Jeder hat versucht, in die Gruppe zu gehen. Zwischenzeitlich hat sich mal eine 32-Mann-Gruppe gelöst, unter anderem mit Alberto Contador. Gut, dass das zum Scheitern verurteilt war, das war relativ schnell deutlich. Allerdings durch diese Hektik im Feld gab es dann auch einen Sturz nach 20 Kilometern. Mhm. Da hat es unter anderem zwei Fahrer erwischt, Steve Morabito von BMC, zu dem Zeitpunkt zumindest noch 22. der Gesamtwertung, also kein ganz schlechter Fahrer. Und eben dann nochmal Nairo Quintana. der dann wirklich am Straßenrand oder im Gras da noch saß. Ja, seine Betreuer, seine Teamchefs haben sich lange mit ihm beschäftigt. Allerdings war wohl deutlich, ja, am Schlüsselbein, da passt was nicht ganz. Und ja, die Ereignisse des Vortags waren noch nicht so ganz weit weg. Und dann hat er gesagt, okay, gut, aus Sicherheitsgründen, oder haben sie gesagt, Sicherheit geht vor. Wir beenden das Rennen. Und Quintana wurde dann erstmal ins Krankenhaus gefahren.
Ja, wenn ich Twitter richtig Glauben schenken darf, ein Schulterblatt, das Schulterblatt ist wohl verletzt, wenn ich die Übersetzungen und die Quellen Glauben schenken darf. Was für eine Schande, was für eine Schande. Wir sprachen vorher am Anfang der Tour, der Tour der Vuelta davon, dass es die bestbesetzte Rundfahrt ist. Und Duplizität der Ereignisse, schon wieder einer der Favoriten fliegt raus. Was ist da los? Also gibt das deiner Meinung nach irgendwie so einen übergeordneten Grund dafür, dass jetzt bei zwei Grand Touren drei Favoriten insgesamt mit rausfliegen? Oder ist das einfach Pech und Zufall dieses Jahr?
Das ist meiner Meinung nach ist das Zufall. Also man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass das was ist, was sich jetzt so eingebrannt hat oder was sich so eingespielt hat oder dass die Fahrer sich besonders dumm verhalten haben. Also manchmal ist es halt einfach so, du bist zum richtigen Zeitpunkt am falschen Ort.
Also ich nie, aber der offensichtlich.
Er auf jeden Fall. Ja, es hat ihn erwischt. Sehr tragisch, was ich allerdings noch, als ich die Bilder dann bei Eurosport dann doch gesehen habe, was ich so ein bisschen fast erheiternd fand. Er saß da am Anfang erstmal so am Straßenrand und ich hatte so das Gefühl, als er sich mit seinem Teamchef Eusebio Unzue unterhalten hat, dass er da erstmal so ein bisschen Galgenhumor hatte. Da hat er den erstmal so ein bisschen angelächelt, hat mit dem Kopf geschüttelt und fand er das erstmal so irgendwie so, ja, keine Ahnung, so ein bisschen so Ironie des Schicksals, so ein bisschen so, ja, ist ja irgendwie, ja, witzig, jetzt erwischt es mich schon wieder. Also er ist wohl ein ganz harter Kerl und hat das dann doch nicht irgendwie so tragisch genommen oder nicht so an sich ranlassen und hat das vielleicht so bewertet, wie man es vielleicht bewerten muss. Mhm. Er hatte vielleicht jetzt beim Giro das Glück, ein Rodriguez hatte das Glück beim Giro nicht. Vielleicht ist es jetzt diesmal andersrum. Bei der Tour gab es auch wieder Leute, die Pech hatten. Wenn man es überspitzt ausdrücken will, kann man sagen, okay, gut, vielleicht so ein Rodriguez, vielleicht hätte der sogar den Giro gewonnen. Er hatte vielleicht das bessere Team als ein Quintana. Bei der Tour wären mit Contador und mit Froome zwei Fahrer da gewesen, die vielleicht hätten die Tour gewinnen können. Jetzt ist vielleicht bei der Vuelta der absolute Favorit rausgefallen. Vielleicht ist das jetzt so ein Jahr, wo man einfach auch ein Stück weit das Glück braucht, um am Ende oben zu stehen.
Und er ist ja zumindest noch jung, ne? Also im Vergleich zu anderen, er kann das vielleicht noch mal ein bisschen, sowas überhaupt entspannt sehen kann als Profisportler, der auf einen Sieg aus ist. Er hat ja noch ein paar Jahre vor sich, ne? Also das ist ja zumindest das, was er in die Waagschale wirft. Ja, in dem Moment wurde Valverde dann zum Kapitän des Team Movistar offensichtlichst befördert. Oder daran besteht hier wohl kein Zweifel mehr. Was ändert das jetzt so insgesamt für die Vuelta? War vor der heutigen Etappe mit seinem 3,5 Minuten Abstand, war er eh schon in die Co-Kapitän-Rolle verdrängt oder geschoben worden? Oder was ändert das jetzt so? Also ich dachte immer, wie eben schon angedeutet, okay, jetzt muss Quintana angreifen und das wird auf jeden Fall eine Bereicherung der Vuelta sein, weil dadurch ist Action, dadurch geht es Remi Demi, dadurch ist was los.
Also ich glaube nicht, dass das dem Rennen gut tut. Also ich glaube, selbst ein Valverde, ihm hätte nichts Besseres passieren können als ein Quintana, der 3-4 Minuten im Gesamtklassement dahinter ist. Absolut nichts. Man schickt den Quintana, dann gucken sich ein Rodriguez und ein Contador an. Irgendeiner von beiden muss hinterherfahren. Davon profitiert das Rennen und davon profitiert Valverde.
Ja.
Für mich, Quintana, selbst nach dem Zeitfahren, also er machte danach, als er weiterfuhr, nicht den schlechtesten Eindruck. Also Podium wäre mit Sicherheit aufgrund auch der Vielzahl an Bergetappen, die noch kommen, mit Sicherheit noch nicht weg gewesen, also das Podium.
Ja, also ein trauriger Tag eigentlich, oder? Also so für dich als Valverde-Fan, weil, wie gesagt, das war für ihn eine super Position. Für mich als Radsport-Fan und Contador, bekennender Contador-Nicht-Freund, kein schöner Tag, kein guter Tag. Aber wir müssen damit leben, was uns der Radsport gibt. Und so ist es halt. Kommen wir mal zum Ende der Etappe oder wie es ausgegangen ist am Ende, weil das zählt ja auch. Ein Punkt hat mich sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Und da habe ich direkt gedacht, da musst du den Chris mal fragen, was da los. Ob das war das ein Versehen oder habe ich das richtig gelesen? Weil Werder hat in einem Zwischensprint Bonussekunden geholt. Das würde für mich bedeuten, dass er zumindest auf irgendjemandem gehört hat und in dem Moment aufmerksam war und etwas richtig gemacht hat.
Genau.
Also mehr kannst du dazu auch eigentlich nicht sagen, oder?
Es lag in dem Fall wahrscheinlich nicht mal primär an ihm, sondern was man so aus den Tickern gehört hat, wie gesagt, Live-Bilder gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Contador hat wohl attackiert, um diesen Zwischensprint sich zu holen. Und weil Werder hat sich dann gedacht, Mensch, Contador.
Ach, den kenne ich doch. Der Name sagt mir doch was. Das ist doch der Typ.
Sprint, dann fahre ich mal hinterher.
Nee, den kenne ich doch. Das ist doch der mit dem Beinbruch, der da doch keiner war.
Genau, der eigentlich schon tot war, den es eigentlich gar nicht mehr gibt, aber der
plötzlich da fährt ein Geist, dem fahre ich hinterher. Weißt du, wie diese Tachos, die einem so eine es gibt so Tachos, die zeigen an, also eine Ghost-Funktion. Das heißt, da fährt
vor dir. Der Ghoster-Door quasi.
Der Ghoster-Clowner-Door. so eine Art virtueller Fahrer, ja, der vor einem fährt, damit man sozusagen auf dem Tacho so angezeigt, dass man weiß, wie viele Sekunden man bei seiner letzten, vor oder nach seiner letzten Fahrt ist. Also in Sekunden, weißt du, du fährst gegen einen virtuellen Gegner sozusagen, um es irgendwie schwierig zu erklären. Auf jeden Fall hat Contador gesagt, da sticht mich der Hafer, da vorne fährt ein Geist und dem fahre ich jetzt hinterher. Der Geisterjäger John Valverde. Wie heißt der nochmal? John Sinclair, ne? Geisterjäger John Sinclair. Kommen wir nicht raus aus der Nummer. Also er hat sich Bonussekunden geholt, verblüffend. Ich war sehr, sehr erstaunt. Er wird auf seine alten Tage noch klug.
Das ist vor allem das erste Mal jetzt bei dieser Rundfahrt, wo er jetzt wirklich mal konsequent so fährt. Er hat ja mit Sicherheit schon 10 bis 20 Sekunden einfach mal so verfallen lassen. Also, wo er gedacht hat, da fahre ich jetzt mal hinten ran. Oder als Quintana da mit Rodriguez mitging, hat heftig mich mal ans Hinterrad von Froome. Mhm. Und jetzt zeigt er wirklich, okay, gut, jetzt bin ich da Kapitän, jetzt muss ich vielleicht. Schade drum, wie letztes Jahr. Am Anfang der Rundfahrt hat er da sehr, sehr viele Sekunden liegen lassen. Vielleicht wäre Richtung Ende sogar ein zweiter Platz letztes Jahr möglich gewesen. Mhm. Aber jetzt hat er wohl erkannt, okay, er muss da jede Chance nutzen und hat ja dann im Ziel auch nochmal mit Bonussekunden noch ein paar Sekunden gut machen können.
Ja, so ist er, hat er sich 2 Sekunden, glaube ich, waren es, geschnappt. Kann er sich ins Heftchen schreiben. Und war auch am Ende.
Also beim Zwischensprint hat er sich 3 gekrallt. Contador wurde Zweiter, also da ist 1 Sekunde Differenz und im Ziel wurde er dann Zweiter hinter einem furios fahrenden
Fabio Aru. Falls ich auf die Sprünge helfen darf mit den Namen, da hast du es ja nicht so.
Nein, es war einfach nur Uran Aru, das ist so ein bisschen andersrum. Spiegelverkehrt fast. Da hat er noch einen 2. Platz geholt. Contador hat keine Zeitbonifikation bekommen. Oder hat er jetzt heute allein aufgrund der Zeitbonifikation 7 Sekunden gut gemacht. Das war ja immerhin ein Viertel seines Rückstands quasi ist. Also das ist normal, wie wichtig vielleicht so Zeitbonifikation auch einfach sein können.
Ja, es belebt halt auch so ein bisschen, finde ich immer. Ich weiß nicht, ob ich ein großer Freund der Zeitbonifikation bin. Also es gab ja früher viel größere und viel mehr Zeitbonifikationen. Ich finde, es belebt es durchaus ein bisschen. Es bedeutet aber auch, dass am Ende nicht unbedingt der Fahrer, der am wenigsten Zeit auf der Strecke gebraucht hat, gewinnt. Deswegen ist das für mich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Aber immerhin, also ne, es wird auch noch um den 2., es wird auch noch um den 3. Platz gekämpft. Das macht es natürlich in den Ankünften ein bisschen interessanter. Weil Werde jetzt mit 20 Sekunden Abstand 2. auf Contador. Hat auch dank seines guten Zeitfahrens sich jetzt nach vorne gekämpft, liegt auf Platz 3, also im Moment ein spanisch-kolumbianisches Trio auf dem Treppchen sozusagen. Froome heute kurz irgendwie zurückgefallen.
Ganz komisch mit Froome heute, ganz, ganz komisch. Man hatte das Gefühl, er fährt irgendwie so nach Tacho oder nach so einer Software oder wie man einfach. Du betreibst ja so Sachen, ne? Also wo man sagen kann, okay, ich will die Wattzahl treten.
Genau, der ist einfach nach Uhr gefahren, ne? Der hat sich gesagt, okay, ich weiß, meine Schwelle liegt hier und da gehe ich jetzt nicht drüber, weil für mich wäre das, wenn jemand wirklich so fahren würde, wäre das ein ganz klares Indiz dafür, dass er sich selber seiner Form nicht sicher ist, dass er, wenn er wirklich so sehr auf Messwerte statt innere Uhr, also statt Gefühl fährt.
Das war verrückt. 40 Mann-Gruppe. Vorne führt ein Sky-Fahrer. Hinten am Ende des Feldes fahren 4 Sky-Fahrer. Dann fallen die 3 zurück. Und ein Froome fährt immer im Abstand von 5 Metern quasi zu diesem Feld. Nicht mal im Windschatten. er fährt da einfach, verliert dann immer wieder ein paar Meter, gewinnt wieder ein paar Meter, nach und nach fallen die Leute zurück, aber er schafft es am Ende dann doch mit einer Sekunde Rückstand auf Valverde und die Spitzengruppe quasi anzukommen. Mhm. Also in der Form, so kontrolliert habe ich das noch nie so gesehen.
Vielleicht ist er halt so ein Control-Freak, ne? Also man weiß es nicht. Solange es am Ende zu dem, weißt du, am Ende sind sie ja nun mal in dieser Viererkonstellation Froome, Contador, Rodriguez, Valverde, also die für mich im Moment vermeintlich ja, die vier Anwärter aufs Podium in dieser Konstellation reingekommen. Also von daher alles richtig gemacht. Ja, ob der Weg der effizienteste war am Ende, man weiß es nicht, aber wenn er sich dadurch bestätigt fühlt und in dieser Fahrt, man weiß ja auch nicht, die letzten Jahre war er ja derjenige, der einfach vorne weggefahren ist. Ne? Vielleicht war, ist er da ja auch schon so gefahren, man weiß es nur nicht, weil er halt einfach geführt hat.
Ja, genau, also gut, das Ziel von Team Sky ist ja doch immer wieder, dass man gleichmäßig großes Tempo anlegt. Klar kann man sagen, okay, man orientiert sich da an den Wattzahlen von Chris Froome. Mag sein, aber zumindest wenn ich doch dieses Tempo anschlage, dann ist es doch, muss es doch für mich als Kapitän möglich sein, an zweiter Position quasi noch vorne im Bilde zu sein. Und ich glaube, man kann sich nicht immer auf diese Wattzahlen verlassen. Ab und zu geht es dann einfach, glaube ich, um Instinkt.
Mhm. Team Sky hat sich ja schon immer ein bisschen, war ja schon immer so eine Mannschaft, die sehr viel auf solche Sachen Acht gegeben hat und Wert gelegt hat. Vielleicht ist das sein, vielleicht ist er jetzt die, sagen wir mal so, das Ganze zugespitzt und auf die Spitze getriebene und wirklich ja, die Maschine, die da fährt, im Sinne von sich genau an Vorgaben halten, wie ein Tempomat. Vielleicht ist das seine Methode einfach. Und dass das jetzt erst dadurch, dass er nicht führender ist, so richtig zum Tragen kommt. Ne? Und wenn es, in den letzten Jahren war er damit einigermaßen erfolgreich, und vielleicht ist das nun mal sein Weg. Ne? Jetzt fällt es erst richtig auf. Man weiß es nicht genau. Man kann nicht reingucken in den Froome.
Auf jeden Fall fand ich es sehr spannend zu sehen, 8 Kilometer vor Schluss. Ich dachte schon, okay, der verliert heute 3 Minuten, am Ende war es 1 Sekunde. Also aus seiner Sicht alles richtig gemacht, also wirklich alles. Er hat sich seine Konkurrenz so ein bisschen so, dass die von hinten hätte kommen können, hat er abgehalten und hat sogar einen Platz in der Gesamtwertung gut gemacht. Er hat ja Winner Anacona, der dann doch so ein paar Plätze verloren hat, heute noch überholt. Von daher sind wir jetzt ziemlich genau beim Endergebnis von 2012. Erster Alberto Contador, zweiter Alejandro Valverde, dritter. Ja, oh nee, Entschuldigung.
Uran war nicht dritter letzter.
Dritter wäre da noch Rodriguez gewesen, vierter Chris Froome. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir genau das gleiche Ergebnis wie 2012 noch bekommen werden.
Ist halt die Frage, inwieweit Froome mit dieser Fahrweise. Nun ja, ob es so gesteuert ist, ob es so durchgeplant ist, dass er mit dieser Fahrweise nochmal diese eine Minute zwanzig, die er auf Valverde Contador hat, aufholen kann. Interessante Frage. Also ich würde es mir wünschen. Also nach den ganzen Geschichten drumherum, wir haben oft genug darüber gesprochen, wünsche ich mir jetzt, drücke ich natürlich besonders Froome, Valverde und Uran die Daumen, dass sie den Clown-Tador noch abfangen. Und ja, es ist halt tragisch, dass Quintana da nicht mehr unterstützen kann. Also diese 3 Minuten mit ihm hinten dran, das wäre wirklich die perfekte Ausgangssituation gewesen. Quintana, der Alarm machen kann, der befreit auffahren kann. Ja, tragisch. Aber so ist der Radsport, oder?
Ich glaube halt, dass jetzt gerade, wenn da noch so Etappen anstehen, wie beispielsweise jetzt am Samstag, wenn es hinten raus wirklich so Richtung 20% geht, dass dann dieses rein nach Wattzahl fahren, dass das einfach nicht mehr praktikabel ist.
Warum?
Ich glaube einfach, dass es ab einer gewissen Steigungszahl, Prozentzahl,
dass man da... Nee, würde ich dir widersprechen.
Muss vielleicht.
Vielleicht ist das auch der goldene, genau der richtige Weg. Weißt du, dass du sagst, okay, ich kann, dass sie den Froome so dermaßen auseinandergenommen haben wissenschaftlich, dass der halt weiß, okay, ich kann über den Zeitraum X folgende Wattzahl fahren, ich kann in Spitzen, also bei einer Attacke oder sowas, kann ich für den Zeitraum A, Y-Watt treten und so weiter. Vielleicht ist das dermaßen verwissenschaftlicht, was er fährt. Ja, und es wurde ihm ja schon oft gesagt, er ist nur eine Marionette und er macht all das, was man ihm sagt. Und
aber dann blendet man dann ja so Facetten wie beispielsweise Windschatten bei solchen Berechnungen ja quasi aus.
Nee, weil, die blendest du insofern nicht aus, da du ja, also ja und nein. Wenn er jetzt 350 Watt tritt am Berg, ob er das jetzt im Windschatten fährt oder nicht, ja, insofern schon, er könnte manchmal etwas Kraft sparen und vielleicht, aber wer weiß.
Genau, weil das ist ja einfach die Frage, die ich mir stelle. Er war teilweise 5 Meter hinter einer Gruppe.
Ob einmal kurz antreten, ranfahren und dann weiterfahren, einfach genau das gleiche Tempo, im Windschatten weniger Kraft verbrauchen, effizienter wäre.
Beispielsweise, also es waren ja doch einige flachere Abschnitte drin dabei. Also ich glaube einfach, dass es so rein wirklich nach Computer oder so fahren oder nach Joystick-Fernsteuerung, wie man es auch immer nennen will. Ich glaube nicht, dass das so auf Dauer funktionieren wird. Also er hat heute zumindest so den Schaden limitiert. Vielleicht hat er auch jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen so eine Schwächephase gehabt. Vielleicht war er auch ein bisschen krank. Also zumindest die Zeitfahrleistung, könnte man meinen, war jetzt nicht so wie zu seinen besten Zeiten. Morgen ist auf jeden Fall eine Sprinter-Etappe. Da könnte er sich definitiv noch mal ein Stück weit erholen. Und dann müsste man halt mal gucken, wie es übermorgen ausschaut.
Ja, also es tut mir so wahnsinnig leid, dass Quintana raus ist. Also ohne, dass ich jetzt ein Fan von Quintana, dem Fahrer, wäre. Es tut mir für das Rennen einfach so unfassbar leid. Das ist echt so schade. Aber nützt nichts, ne? Dran drehen können wir nichts und selber hinfahren und auch noch mitfahren können wir auch nicht. Wir müssen jetzt mit dem leben, was da ist und was da kommt. Wie geht's jetzt weiter? Ist Contador, ist jetzt der Clown, der Clown, der Führende, die Nummer, die ist, klar, Contador ist derjenige, der zu schlagen ist, aber ist er zu schlagen? Also wird's die Möglichkeit geben?
Stand jetzt sage ich schon deutlich ja.
Er ist zu schlagen.
Ja, also sein Team ist nicht das Beste. Mhm. Hat man heute auch ganz klar gemerkt am Berg. Das beste Bergteam hat Katjuscha. Mhm. Die dann doch auch unter den Top Ten am Ende quasi noch, also als die Gruppe noch zusammen war, mit einem Giampaolo Caruso und einem Dani Moreno noch 2 Helfer dabei hatten. Die könnten ihm wirklich gefährlich werden auf noch schwierigeren Etappen. Mhm. Valverde könnte ihm mit Zeitbonifikation dann doch noch ein bisschen gefährlich werden. Es ist halt immer die Frage, was für eine Form hat Contador. Hat das jetzt übertrieben? Ist er jetzt quasi frühzeitig in Form nochmal gekommen und baut vielleicht hinten raus nochmal ab? Oder ist es vielleicht so, dass seine Form immer kontinuierlich besser wird? Wenn seine Form jetzt immer wieder besser wird, dann schaut es wirklich schwierig aus. Allerdings muss man jetzt wirklich mal sehen, wie verhält er sich vielleicht, wenn er frühzeitig dann auch mal ein bisschen Zeit verliert. Das ist da natürlich das Schwierige.
Wen siehst du denn dann jetzt als den? Hast du durch Zufall irgendwelche Wetten auf? Wie die Wetten ab heute aussehen, würde mich mal interessieren.
Ich denke, dass Contador da jetzt ganz klar also an erster Stelle sein wird.
Ich versuche mir gerade selber so ein bisschen zurechtzuerlegen, wie es dazu kommt, dass er nicht gewinnt. Dass ihm die anderen kaputt fahren. Okay, der Chris war kurz weg und ja, wir sprachen gerade darüber, wie es weitergeht. Wie ist Contador zu stoppen? Ist Contador zu stoppen? Ich mache mir aus meinem Herz keine Mördergrube. Ich hoffe, dass irgendeiner es packen wird. Und ich sehe im Moment Valverde vielleicht noch als den aussichtsreicheren, aber kann mir auch andererseits irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass Valverde es schaffen wird. Sag mir doch mal, warum ich glauben soll, dass Valverde es schafft. Das wäre doch jetzt mal eine schöne Aufgabe für dich.
Ja, vielleicht, weil es bei der Vuelta wirklich Zeitbonifikationen gibt. Mhm. Und vielleicht ein Knie von Contador, wenn man ihm vielleicht noch ein bisschen Ehre zugestehen möchte, vielleicht doch noch nicht so hundertprozentig wirklich wieder intakt ist und vielleicht der Formaufbau dann doch nicht so 100% war und vielleicht in der dritten Woche dann nicht mehr ausreicht, wenn es dann wirklich so ans Eingemachte geht.
Du meinst also, dass er jetzt quasi so ein bisschen das auch an den Tag legt, was wir bei so Leuten wie Cadel Evans oder so gesagt haben, dass die hinten raus einfach nicht die Form haben. Bei ihm die Form, bei Cadel Evans das Alter, um das wirklich durchzuziehen. Dass er nicht fit genug ist, nicht gut genug trainiert ist. Ach ja.
Also er hat es ja heute zumindest mit ein paar Antritten probiert. Da kam er jetzt allerdings nicht weg. Hm.
Du meinst, dass er in der dritten Woche möglicherweise, Einbruch klingt jetzt zu hart, aber dass, wenn wirklich, nun ja, ein Pakt zwischen Valverde, Rodriguez und Froome, Uran, dass die zusammen Maru vielleicht auch noch es schaffen könnten, ihn zu knacken. Dass sich sozusagen eine Armada an Nicht-Contador-Freunden sich zusammentut und es knackt.
Schön wär's. Im Endeffekt denke ich mir, ein Rodriguez und ein Contador, die schätze ich am Berg etwa gleich stark ein. Mhm. Und Valverde ist vielleicht, stand jetzt, minimal dahinter. Mhm. Das ist mein jetziger Eindruck, kann sich natürlich ändern. Wenn jetzt ein Rodriguez jetzt wirklich sagt, okay, er greift da an, mhm, kann natürlich ein Contador ihn ja auch nicht fahren lassen. Er hat jetzt vielleicht 1,5 Minuten Vorsprung, aber wenn man dann sagt, okay, er gewinnt die Etappe und holt dann noch ein paar Sekunden raus, ist er plötzlich wieder voll da. Ergo müsste Contador ja hinterherfahren.
Ich glaube, bis Platz 7, also Fabio Aru auf Platz 7 mit 2,13, von denen kann man keinen richtig fahren lassen. Also da muss hinter jedem hergestiefelt werden, weil dafür ist die Rundfahrt noch zu lang. Wir haben gerade mal ja ungefähr Halbzeit. Da ist noch alles drin, ne? Da ist noch alles möglich. Und bis Platz 7.
Ich glaube einfach, dass ein Valverde einfach die Ruhe hat, zu sagen, Contador, fahr jetzt einfach, ich fahr nicht. Mhm. Also ich glaube, ein Valverde, der war so oft auf dem Vuelta-Podium, dass der sich einfach denkt, das ist mir doch egal, ob ich Zweiter, Dritter, Vierter oder Fünfter werde. Mhm. Ich riskiere es jetzt einfach, ihn fahren zu lassen.
Einen Nicht-Contador anderen Mitfavoriten.
Ja, also wenn
du meinst, ich kriege jetzt einfach mal eine Situation in irgendeiner Etappe, ein Aru stiefelt weg, dann sagt er, dann werde, ob jetzt der Aru vor mir Zweiter wird und ich werde Dritter, ist mir Schnurzpiep egal, da soll lieber Contador seine Körner verpulvern und ich heb's mir die Kraft auf, um gegebenenfalls dann später nochmal zu attackieren, aber ob ich jetzt Zweiter oder Vierter werde, mir Schnurzpiep egal, da warte ich lieber, hoffe, dass ich Contador kaputt fährt, um ihn dann wiederum mit einer Attacke kaputt zu machen.
Genau. Ganz klar. Valverde hat diese Rundfahrt schon gewonnen. Vielleicht hätte den größten Druck da noch ein Rodriguez. Der hat noch keine dreiwöchige Rundfahrt gewonnen. Hat auch das stärkste Team. Also mich hat es heute ja so ein bisschen überrascht, dass man dann in der letzten Phase dann Dani Moreno nicht noch ganz vorne gesehen hat, um quasi die Gruppe wieder an Aru ranzuholen. Mhm. Aber vielleicht, ja, wollte dann auch nicht Rodriguez dann vielleicht Valverde zum Sieg fahren. Der letzte Kilometer war ja dann so ein bisschen einfacher.
Wie geht's denn jetzt weiter? Lass uns mal ein bisschen nach vorne. Also machen wir einfach was anderes. Ich habe von einem Hörer, gab's mal eine Rückmeldung, sag doch mal was zu den deutschen Fahrern, die sich bei der Vuelta so rumtummeln. Wir haben sie ja ab und an mal immer so zwischendurch erwähnt. Und es sind ja nicht allzu viele, wenn wir jetzt mal die Zeit haben, vielleicht gehen wir mal einfach alle durch und sagen vielleicht doch mal was zu der Rolle, die sie in ihrem Team spielen, oder? Kriegen wir das so hin?
Ja, wenn du mir die Namen nennst, sage ich das.
Natürlich. Also im Moment der bestplatzierteste Deutsche, Dominik Nerz vom Team BMC. Klassische Helferrolle, würde ich sagen, mit... Ja, lass mich doch mal ausreden. Wo sind wir denn? Mit so ein bisschen auch der Möglichkeit, sich selber zu entfalten, der vielleicht, eine Joker-Rolle ist jetzt übertrieben, aber er ist so ein Fahrer, der sich auch entwickeln soll und deswegen vielleicht auch mal so ein bisschen von den ganz unteren Helferdiensten befreit ist. Sagt der Laie und jetzt der Fachmann.
Ich würde ihm schon so einen gewissen Maße so eine freie Rolle dann zugestehen wollen. Also gut, man weiß jetzt nicht, wie sich jetzt wirklich dieser Ausfall von Morabito da jetzt wirklich auswirkt bei BMC. Allerdings, Samuel Sanchez ist jetzt der Bestplatzierte, er ist jetzt auf Platz 6. Allerdings so in der Reihenfolge der Topfahrer könnte man vielleicht sagen, okay, ist er vielleicht so eher so hinten raus, vielleicht auch nur um Platz 10. Man weiß nicht, wie sich's entwickelt. Aber auf jeden Fall keine Platzierung, wo man sagt, da spannen wir jetzt die Helfer für ein. Also absolut nicht. Also nicht, dass man jetzt sagt, komm, wir fahren da jetzt, dass Samuel Sanchez eine Etappe gewinnt oder so, weil das ist in der aktuellen Situation eher unrealistisch. Also klar, man fährt gemeinsam den Schlussanstieg hoch und wenn man ihm noch eine Flasche reichen kann, macht man das. Aber jetzt nicht, dass man da wirklich jetzt Kräfte verpulvert und wirklich die Helfer, die jetzt unten in den Berg ein Samuel Sanchez vielleicht in die optimale Position fahren, das sind andere. Und Nerz hat ja auch bei der letzten Bergankunft schon freie Fahrt bekommen. Also da durfte er in die Spitzengruppe und ich gehe auch davon aus, dass er das weiterhin darf. Wenn das alles so klappt, wie er sich das vielleicht erhofft. Und
er ist ja auch ein Fahrer mit Zukunft, ne? Also ich kann mir auch gut vorstellen, die BMC sind ja ganz glücklich mit ihm. Schweizer Team, den möchten sie bestimmt halten. Und er ist ja auch gut genug, dass er irgendwann vielleicht mal Ansprüche stellt, nicht unbedingt bei der Grand Tour als Kapitän mitzufahren. Aber zumindest der sagt, hey, ich liefere meine Leistung und jetzt nur die niederen Helferdienste möchte ich nicht unbedingt machen.
Und er war letztes Jahr schon recht stark bei der Vuelta, da war er ja in den Top 15. Mhm. Wenn man jetzt die Altersstruktur mal sieht, also so ein Cadel Evans ist im Team, Samuel Sanchez ist im Team, die sind beide 36, 37, also da ist das Ende der Karriere dann doch absehbar. Bei der Tour de France hat man einen TJ Van Garderen, man hat da noch einen Rowan Dennis dabei, also die sind beide noch sehr jung, also die können mit Sicherheit beide in den nächsten Jahren noch einiges erreichen. Da wird er mit Sicherheit seine Rolle finden können, da auch mal, vielleicht mal bei einer Rundfahrt, die jetzt nicht gerade so im Hauptaugenmerk von TJ Van Garderen liegt, da vielleicht mal sogar als Kapitän da reingehen zu dürfen. Ob es für ganz vorne reicht, da habe ich eher Zweifel, aber so vielleicht mal Top 15 wiederum, vielleicht mal einen Etappensieg bei einer Grand Tour, warum nicht?
Kommen wir zum nächsten. Bei deinem, ich würde sagen, Zweitlieblingsteam, Team Belkin Pro Cycling, Paul Martens, unser deutscher Mann in Holland.
Ja, hat es ja schon gezeigt, also auf Etappe beispielsweise, auf Etappe 3, meine ich, war das Arcos de la Frontera. Ein schweres Finish, also da ging es hinten raus ja nochmal hoch, das war die Etappe, die Michael Matthews gewann, war er ganz vorne dabei, Fünfter.
Er hat so eine ähnliche Rolle, oder? Also
Nee, doch ein bisschen anders. Also es ist ein Fahrer, der doch seine Helferdienste zu verrichten hat, reinen Helferdienst. Er schaut überhaupt nicht aufs Gesamtklassement. Aber wenn jetzt mal so ein schwierigeres Finale ansteht, jetzt beispielsweise wie übermorgen, wo es hinten raus nochmal hochgeht, vielleicht auch mal ein Fahrer, der auch mal in eine Gruppe gehen kann. Also
er ist jetzt nicht der ganz klassische. Also, weißt du, der typische Wasserträger, den man in der Etappe, wo einmal der Name fällt und man sonst ihn nur mitbekommt, wenn er hinten Jacken holt und Getränke fährt. Er kann sich mal in einer Ausreißergruppe zeigen. Er kann mal selber in einem Finale attackieren. Also, er ist so ein A-Klasse-Helfer.
Er ist definitiv jemand, der dann doch eine gewisse Endschnelligkeit hat, der auch über den einen oder anderen Hügel kommt. Hat sicherlich so seine Qualitäten, ja. Definitiv, ja. Vielleicht so ein Fahrer, war vielleicht wie so früher, vielleicht so ein Matze Kessler oder so. Also
genau, ja. Gehen wir mal weiter durch einfach. Wir schauen mal. Toni Martin, braucht man nichts zu sagen. Den kennt jeder. Giant Timano, Johannes Frölinger. Auch einer von denen, die man eher so selten hört. Vielleicht nehmen wir dann einfach noch mit dazu, weil er auch im gleichen Team teilt, Timano, Niklas Arndt. Das sind so Helfer einfach. Einfache Helfer klingt so doof, aber weil die vielleicht mindestens genauso schweren Job haben. Aber das sind so typische Helfer.
Ich würde bei
zumindest bei dieser, wir reden jetzt über die Vuelta, ne?
Ich würde es unterschiedlich sehen. Also Frölinger auf jeden Fall, das ist ein Fahrer, der dann mal Gruppen zurückholen muss, mal ein schnelles Tempo anlegen muss, um einfach so die Gruppen vielleicht auch nicht zu weit wegfahren zu lassen. Niklas Arndt ist mit Sicherheit doch ein bisschen anders geartet, weil das ist doch ein recht endschneller Mann, ein Fahrer, der dann auch mal so einen Sprint anziehen kann, ein Fahrer, der auch, ja, wenn jetzt so ein Degenkolb vielleicht sagen würde, ja gut, er steigt jetzt in der dritten Woche aus, er möchte sich auf die WM vorbereiten, ist so ein Arndt so ein Mann, der da jetzt vielleicht auch in die Bresche springen kann, dann auch mal in der Lage ist, selbst vielleicht so ein Top-5-Sprintergebnis rauszufahren. Ähnlich wie das jetzt vielleicht letztes Jahr beim Giro einem Luca Meskesch gelungen ist. Den Kolb ist raus und Meskesch ist sofort Top 3 gefahren im Sprint. Also dann doch eher so ein Sprinter-Typ.
Als nächstes, wenn ich muss jetzt mal die Liste durchgehen. Wir sind ja jetzt schon, wenn man mal so die Gesamtwertung, was für diese Leute ja auch relativ uninteressant ist, aber wir bewegen uns jetzt in der Gesamtwertung schon bei Platz 118. Degenkolb brauchen wir auch nichts dazu sagen, ne? Bekannt genug, weiß jeder, was mit dem ist. Verlieren wir da mal nicht viele Worte drüber. Dann einer meiner ja, Lieblingsfahrer ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ein Fahrer, für den ich natürlich Sympathien hege, kommt auch hier aus der Gegend, aus Rheinbach, Christian Knees. Das ist so ein
der türkische Adjutant, also
genau, ja, genau, Ruth, Kapitän de Ruth, einer der dafür sorgt, dass alles klappt.
Ja, so ein bisschen so der Händchenhalter der Kapitäne.
so wie wenn wir bei Rad am Ring gefahren wären, wie ich für dich gewesen wäre.
Ja, also der schmiert dann morgens noch die Brötchen, während die anderen noch schlafen, weckt die anderen dann schön auf.
Kontrolliert den Druck der Räder schon mal.
Während der Etappe bringt er dann die Flaschen und die Brötchen vorbei und abends
singt Krumi, hast du dich auch warm angezogen?
Ja, und abends singt er noch ein Gute-Nacht-Lied oder erzählt eine Gute-Nacht-Geschichte und jeder ist glücklich. Also, ja. Also bei Valverde im Team wäre das jetzt vielleicht noch so ein Imanol Erviti, der würde Valverde sogar vielleicht sogar noch den Popo abputzen, aber so weit würde ich bei Christian Knees nicht gehen. Nein. Vielleicht würde er den noch den Popo eincremen
mit seinem K-Ride. Genau. Hey, Product Placement, das musst du jetzt aber mal dem Herrn Knees direkt sagen, dass wir hier seine Produkte promotion. Vielleicht lädt er dich dann mal ein auf ein Kaltgetränk oder so etwas. Ja, klassischer Adjutant, klassischer guter, sehr, sehr guter Helfer. Und so Leute wie Knees und Markus Burkhardt auch bei BMC, der diesmal nicht dabei ist, das sind auch Leute, die werden wirklich von ihren Kapitänen sehr wertgeschätzt, weil die sich wirklich aufopfern. Ich versuche jetzt gerade so eine Parallele früher zu T-Mobile vielleicht zu ziehen, aber da waren ja dieses Dreigestirn, das da war
Udo
ja jetzt...
Udo Bölz vielleicht, Udo Bölz.
Ja, genau, so ein Udo Bölz. So einer, der es zusammenhält irgendwo. Und das macht Knees. Vielleicht auch so ein Jens Vogt, der heute auch übrigens angekündigt hat, er knackt jetzt den Stundenweltrekord.
Na, er versucht's.
Ja, was ein Vogt sich vornimmt, klappt. Ist, weißt du, sonst war die Stunde zu kurz. Das ist ja eindeutig. Also wenn er nicht der, dann war die Zeit, dann war die Uhr kaputt, wenn Vogt das nicht knackt. Nee, ist das realistisch? Was sagst du? Ich hab, mein erster Gedanke war, wird wahrscheinlich ein Riesenspektakel, wird eine Riesenshow und ein rieses Abfeiern, aber realistisch ist das nicht.
Dass er es schafft.
Ja.
Der Marketing-Gag ganz einfach nochmal.
Ja. Wenn es wirklich nur ein reiner, also wenn er es nicht ernst nimmt und es ist nur ein, also wenn der Abstand am, also wenn er wirklich mit großem Brimborium scheitern wird, dann finde ich es schade, weil dann wäre es wirklich nur reines Marketing-Gag von Track. Wenn es knapp wird und das wird ein großes Zinnober, dann finde ich es schön. Aber ich finde grundsätzlich gut, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Track sich, auch wenn es nur ein Marketing-Gag ist, so ein bisschen diesen Stundenrekord, dem wieder eine gewisse Popularität gibt. Dass vielleicht nach der Karriere auch ein Cancellaras nochmal angreift. Ich glaube, ein Tony Martin hat es auch ja schon mal irgendwo angedeutet, dass er das machen möchte, irgendwann einmal. Wäre vielleicht war auch mal was. Also wenn einfach dieser Stundenweltrekord wieder so ein bisschen in den Fokus gerät. Finde ich schön. Ja, du bist eingenickt schon?
Hallo? Nein, absolut nicht.
Patrick Rätsch. Age toujours, sag ich immer. Der,
eher so ein Zeitfahrspezialist, der ist aber jetzt im Zeitfahren jetzt, ich glaube nicht, ich weiß gar nicht, ob er es jetzt in die Top 20 überhaupt reingepackt hat.
Also hat er definitiv nicht.
Also bei ihm ist auch so ein bisschen so ein Abwärtstrend vielleicht fast zu verzeichnen. Also ist ja, ich glaube, 87er Jahrgang, meine ich. Damals beim Team Highroad noch ganz gut gestartet. Ist da beim Giro, glaube ich, auch mal ein sehr, sehr gutes Zeitfahren gefahren. Allerdings, dann ging es schon ein bisschen bergab. Dann ist er dann zum heutigen Giant-Shimano-Team, konnte sich da nicht durchsetzen. Jetzt zu Age d'Auxerre, da hat er jetzt auch nicht wirklich so diese Ausrufezeichen gesetzt. Ist so ein typischer Helfer. Allerdings fehlt jetzt für Age d'Auxerre einfach auch der Kapitän, für den er da wirklich diese Helferdienste verrichten kann. Also ein Pozzo Vivo ist vor der Rundfahrt gestürzt und dann hat sich was gebrochen, konnte jetzt deshalb nicht mehr starten. Und Betancourt ist dann doch ein bisschen zu schwer zur Vuelta angereist, als dass man ihm wirklich was hätte zutrauen können.
Mhm. Als nächstes haben wir, warte, ich habe mich wieder verscrollt, ich hier. Helf mir auf die Sprünge. Tony Martin hatten wir schon. Ich glaube, der nächste ist dann Gerald Schiolek. Braucht man eigentlich auch nicht viel zu sagen. Es ist, glaube ich, von denen, die da hinten noch so sind, der populärste. Eigentlich ein Sprinter, der aber auch mittlerweile bei den Klassikern ganz gut ist. Und mal dann Sanremo letztes Jahr natürlich unter außergewöhnlichen Bedingungen gewonnen hat. Er wird
es nächstes Jahr auch schwerer haben. Also wenn man jetzt wirklich so die Verpflichtung von Edvald Boas und Hagen da sieht oder auch Theo Boss, zumindest Theo Boss, reinreißiger Sprinter, Boas und Hagen, ein Fahrer, der bei der Tour de France schon Sprintsiege da errungen hat, auf schwererem Terrain. Also ich mache ein Stück weit, Ziolek hatte seinen ganz großen Auftritt letztes Jahr bei Mailand Sanremo, danach kam nicht mehr viel.
Nein, er hatte vor Jahren seinen großen Auftritt bei Rund um Köln, als er gewonnen hat.
Ja, Wahnsinn. Hab ich da schon gelebt?
Konnte man das Leben nennen?
Wann hat er denn gewonnen?
Weiß ich nicht, vor Jahren. Ich schätze mal so 2008, 2007 oder so. Ich guck's gerade nach, während du noch ein bisschen über den Ciolek sagst. Er hat für mich so ein bisschen das Linus Gerdemann-Syndrom auch. Also da kommt irgendwie
ja,
nichts mehr.
Ja, Linus Gerdemann jetzt bei der Vuelta ja nicht mal mehr dabei im Kader, bei einem aktuellen noch im Kader, wo man sagt, okay, da gibt es gar nicht so diese herausragenden Fahrer. Die Vuelta, das absolute Highlight des Jahres für das Team, dass da kein Gerdemann da wirklich am Start ist, ist schon, ich glaube, schon bezeichnend. Und auch ein Ciolek, also ich habe ja gedacht, als er dann Mailand Sanremo da nochmal abgeschossen hat, Mensch, jetzt kann er endlich wieder für sich fahren. Er ist jetzt wirklich raus aus diesem Sog, den er da hatte, vielleicht als Helfer oder dann mal mit Depressionen oder was auch immer. Er ist jetzt wieder so ein Fahrer. Jeder ist froh, dass er im Team ist. Er kann seine Leistung bringen. Er muss sich keinem unterordnen. Rein für sich fahren, befreit auffahren. Aber danach kam dann auch einfach nichts mehr. Mhm.
Er hat übrigens nie rund um Köln gewonnen, habe ich gerade
festgestellt. Das ist ja schön, dass du dich dann so an rund um Köln erinnerst. Deshalb hat es mich jetzt auch gerade gewundert, wann das wohl.
Ich habe ihn, glaube ich, verwechselt mit 2005 Kopp. David Kopp, Christian Knees 2006. Aber ich jetzt mal ganz davon ab, wenn ich mir so die Siegerliste angucke, ne, da waren ja auch jetzt schon mal ein paar große Namen dabei. Also wenn ich mir jetzt von Erik Zabel, Heppner, Wesemann und Ulrich absehe, da war ja dann auch mal ein Haedo, ein Michael Matthews, Udo Bölz. Also nicht nur ganz Unbekannte haben da mal mitgespielt. Das ist doch mal was, oder?
Ich bin begeistert.
Ja, solltest du auch.
Darf man natürlich jetzt nicht mit der Siegerliste von Rundl mit um den Henninger Turm vergleichen, ne? Weil da haben dann doch noch mal ganz andere Kaliber zugeschlagen.
Ja. Mag sein. Gerald Ciolek und dann kommen wir jetzt, machen wir nochmal ganz am Ende, Robert Wagner bei Team Belkin. Auch ein guter Helfer, endschnell, aber auch nicht mehr. Würde ich sagen.
Genau, also er war mal deutscher Meister. Ist natürlich so ein vielleicht Ebenenhelfer, hätte für Moreno Hofland, hat er vielleicht die Sprints angezogen. Jetzt vielleicht, wo Moreno Hofland weg ist oder ausgestiegen ist, hat er vielleicht die Möglichkeit, für sich zu fahren. Mhm. Da darf man gespannt sein. Er hat auch bei dieser Windkantenetappe in Albacete dann, glaube ich, 5. Platz noch belegt. Also das ist dann doch ein schönes Ergebnis. Ansonsten, ja, sieht man ihn nicht viel, was ja für Helfer nicht unbedingt schlecht ist.
Mhm. Und als letztes Dominik Klemme. Oder? Habe ich mich verguckt? Ja, ihr seht, wir sind bei den deutschen Fahrern auch wirklich nicht so bewandert. IMC Dominik Cycling, Klemme, Schweizer.
Doch, Klemme könnte sogar dabei sein. Weiß ich jetzt gar nicht, bei IRM, ja. Damals war so ein ganz hoffnungsvolles Nachwuchstalent. Ist dann zu Team Saxo, zu dem heutigen Team Saxo Tinkoff, damals noch Saxo Bank gewechselt. Ich weiß noch, als ich glaube, das war 2010 in Bayreuth, als die Bayern-Rundfahrtstation gemacht hat, da ist er da gefahren für das Team Saxo Bank. Da habe ich dann auch noch ganz freundlich nach einem Autogramm gefragt. Das hat er mir dann auch gegeben. Mhm. Ja, er hat dann irgendwie, obwohl er da früher als großes Talent gab, manch einer hat ihn dann schon ein bisschen man kennt es ja, wie die Medien einen dann so hochriefen oder hypen.
Mit der Bild fährst du nach oben und fährst wieder nach unten.
Genau, das konnte er dann nie wirklich unter Beweis stellen. Er war mal bei einer deutschen Meisterschaft, die dann Martin Reimer gewann, war er, glaube ich, Zweiter oder Dritter, aber ganz nach oben hat er es dann nie geschafft. Also man konnte schon froh sein, dass er quasi nochmal diesen Vertrag beim Team IAM dann bekam. Mhm. Allerdings, er hat auch den ersten Sieg für dieses neu gegründete Team, ich weiß nicht, ob es Leopard damals war, auf jeden Fall dieses Team, das aus Saxo Bank damals hervorging, da hat er, glaube ich, den ersten Sieg überhaupt. War das Leopard?
Ja, stimmt.
Da hat er den ersten Sieg überhaupt eingefahren. Das war so ein, ja, man möchte fast sagen, unbedeutenderes Rennen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das genau heißt, aber das war irgendwie im März oder April hat er dann wirklich so den ersten Sieg dafür eingefahren. Allerdings ein Fahrer, der jetzt wirklich nicht in Erscheinung trat, groß. Also
nun ja, verlieren wir nicht mehr so viel.
Ein Fahrer, den man jetzt vielleicht nicht mehr so lange im Profizirkus da wirklich jetzt sehen wird.
Okay, das war jetzt mal unsere Zusammenfassung dessen, was sich an deutschen Fahrern dann noch tummelt. Was erwarten wir denn jetzt so von den nächsten Tagen? Mal ganz kurz. Also ich denke mal, wir werden hoffentlich, wenn du da mit deinem Handballgedöns nicht zu sehr unterwegs bist, vielleicht am Wochenende wieder was machen können. Mal so ganz kurz, ganz im Groben mit der groben Kelle. Wir haben jetzt die Stage. Etappe 12, 13, 14, so die nächsten Tage. Was kommt da auf uns zu?
Morgen Sprint. Mhm.
Da brauchen wir nicht diskutieren.
Übermorgen 80% Gruppe, 20% Favoritenankunft. Also die letzten zweieinhalb.
Jetzt wirst du aber ein bisschen sehr... ich meine, die Etappe spricht wirklich dafür, aber dass wir jetzt schon mit Prozentzahlen sprechen, Chapeau, Herr
Erich. Also, die Etappe spricht für eine Ausreißergruppe, ganz, ganz klar. Mhm. Die letzten 2,5 Kilometer sind allerdings sehr, sehr selektiv. Es wäre generell auch eine Etappe für Valverde oder Rodriguez. Also, es ist nicht ganz ausgeschlossen, wenn das Feld lange zusammenbleibt, dass vielleicht auch ein Rodriguez sagt, Mensch, auf der Etappe, da geht's unter anderem so 2,5 Kilometer vor dem Ziel mal 8,5 Meter mit 12% hoch, da probiere ich's mal. Mhm. Ist jetzt nach dem aktuellen Stand nicht ganz ausgeschlossen. Allerdings, wenn es normal läuft, kommt da eine Gruppe durch und es gibt auch einige Fahrer, die da wirklich gerade bei der Etappe vielleicht sogar eine Möglichkeit haben. Also, auch ein Tony Martin beispielsweise, also die drei, ich nenne es mal in Anführungszeichen Berge im Mittelteil, könnte er überstehen, vielleicht sogar auf dem Flachstück Richtung Ziel dann nochmal so ein bisschen Zeit, vielleicht auf direkte Konkurrenten rausholen und dann vielleicht ins Ziel kommen. Oder auch ein Luis Leon Sanchez, den man noch überhaupt nicht gesehen hat, der sicherlich auch nicht die Rundfahrt nur mitfährt, um zu trainieren. Also da erwarte ich doch von einigen Fahrern was. Vielleicht ist da auch wieder der aktuelle Träger des Bergtrikots, der jetzt wirklich, dass er schon sehr, sehr lange trägt, dafür, dass jetzt doch schon die ein oder andere schwierige Ankunft da auf dem Programm stand. Luis Mas Bonnet, vielleicht sagt er wirklich, okay, die Berge, die schafft er gerade noch so und kann da nochmal ein paar Punkte holen, um ein Polster aufzubauen. Also Freitag wird auf jeden Fall eine interessante Etappe. Ja, am Samstag ganz interessante Etappe, also im Mittelteil steht ein Anstieg der ersten Kategorie an, auch relativ langer Anstieg, fast 20 Kilometer, 6% etwa im Schnitt. Und was untypisch ist, also es geht danach nicht gleich ganz weit wieder runter, sondern nur eine ganz kurze Abfahrt, ein paar Kilometer und dann bewegt man sich auf so einer Hochebene, dann über nahezu 50 Kilometer, dann geht es in den Schlussanstieg, der ist nur ein paar Kilometer lang. Allerdings die letzten 2 bis 3 Kilometer bis zu 20%. Und das ist wirklich eine Etappe, wo zum einen Relaisstationen ganz interessant sein könnten, also wo man wirklich sagen kann, okay, da könnte man, wenn man jetzt zwei Leute vorne in der Gruppe hat, noch dazu vielleicht hinten an diesem ersten Kategorieanstieg, vielleicht so ein Alberto Contador, vielleicht sogar wirklich isolieren kann, könnte man da oben wirklich Rambazamba spielen. Mhm.
Und das ist auf jeden Fall. Es wäre schön, es würde mich freuen. Bitte, bitte Rambazamba von allen, außer von ihm.
Auf jeden Fall ist das eine ganz schwere Ankunft. Und da bin ich dann auch wirklich mal gespannt, wie das wirklich mit diesem Wattgefahre von Froome dann wirklich, wie das klappt. Also, weil da hoch, ich glaube, da muss jeder Farbe bekennen. Bei 20%, da gibt's keinen Windschatten mehr.
Nee. Da gibt's nichts. Da gibt's alles oder nichts.
Zeigen, was er kann. Und ich glaube, nach der Etappe am Samstag, dann kann man wirklich sagen, okay, da kann man fast schon sagen, wer am Ende vielleicht aufs Podium kommt.
Dann würde ich sagen, versuchen wir das doch vielleicht am Sonntag wieder. Was wir letzten Sonntag schon, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, dir ja nicht, hast du mir hinterher gesagt, dass wir vielleicht noch mal während der Etappe aufnehmen oder so, da hängen wir eh vor der Glotze und dann die letzten Tage Revue passieren lassen oder einen anderen Weg finden. Wir werden da schon etwas zu tun und werden schon irgendwas hinkriegen, oder?
Also definitiv, also die Etappe, Samstag, Sonntag, also es sind auf jeden Fall interessante Geschichten dabei. Also
ja, du treibst dich doch bei diesem Handballdreck rum.
Am Samstag, ja, das ist natürlich, aber da steht auch über allem.
Mutti steht über allem.
Nein. Nicht immer, also das ist dann wirklich ein Weltrekord, also dann bin ich quasi Weltrekordinhaber, da war ich Teilnehmer bei der größten Handballsportkulisse aller Zeiten.
Das gilt es zu beweisen und das werden wir am Sonntag besprechen.
Kommt übrigens live auf Sport 1, also ich werde da mittags schon...
Wenn du den Flitzer machst, schenke ich dir nächste Woche ein Geschenk.
Ja. Nee, ich glaube nicht.
Alles klar. Chris, ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und möchte jetzt auch einfach mal sagen, dass mir durch diesen Velo-Snack hier, Velo-Race hier auch immer, die Vuelta irgendwie so nah ist dieses Jahr wie selten zuvor. Und dafür möchte ich mich auch mal bedanken.
Ja, kein Problem, gerne. Also mir geht's ja auch nah, solange, weil Werde da nah dran ist, dann passt schon alles.
Okay. Ich danke dir. Mach's gut, Chris. Tschüss.
Hau rein, ciao.